Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Eine Dividendenrendite von über 5% plus einem ganz ordentlichen Kurspotenzial. Das ist eine Kombination, die wir an der Börse nur relativ selten vorfinden. Aber jetzt könnte sich diese Gelegenheit ergeben. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen. Legen wir los. In der letzten Folge am Dienstag habe ich ja über den aus meiner Sicht wichtigsten Megatrend, wenn man es eine Hausnummer kleiner haben möchte, dann kann man auch sagen, die wichtigste Entwicklung für viele börsengehandelte Unternehmen in den nächsten mindestens mal 10 Jahren besprochen. Das heißt also, dieser Megatrend lautet, das zur Erinnerung, der Ausbau der Energieinfrastruktur. Rund um dieses große Energiethema, welches ja eigentlich für viele Anleger so richtig gar nicht präsent ist, das liegt auch einfach daran, dass es ein so breites Thema ist. Es lässt sich natürlich gerade rund um die Themen KI und Data Center, da lässt es sich natürlich einfacher arbeiten, wenn man sich auf die ganz konkreten Unternehmen konzentriert, die hier liefern. So wie im Falle von Nvidia, da ist die Story sonnenklar. Ausbau der Energieinfrastruktur, erhöhter Energiebedarf, das klingt so groß, dass man sagt, ach, das kann ich ja nicht in einem Unternehmen kaufen. Das lässt sich auch tatsächlich schwer bewerkstelligen. Heute möchte ich aber über Unternehmen sprechen, die offensichtlich im Fahrwasser dieser Entwicklung auch davon profitieren werden. Denn wir haben über diejenigen gesprochen, die die Infrastruktur für die Datenzentren liefern. Wir haben über Unternehmen gesprochen, ohne sie jetzt namentlich zu nennen. Das ist übrigens mein Thema bei den Renditespezialisten. Jetzt am kommenden Montag werden wir einer der beiden Termine, ich habe es mir aber schon eingetragen im Kalender, werden wir genau darüber sprechen und dann werde ich auch Einzelaktien nennen. Ich bitte um Verständnis, dass ich das natürlich nicht alles hier rausschicken kann. Dieser Podcast ist ein reines, wie nennt das immer so schön, Herr Homm, Pro Bono Projekt. Also ich mache es für lau, ich mache es aber sehr gerne. Aber selbstverständlich muss ich dann denjenigen, die bei den Renditespezialisten dabei sind, auch einige exklusive Informationen liefern. Und gerade wenn wir über Einzelaktien sprechen, dann ist das auch so. Und es ist auch wichtig, denn man muss die Informationen dahinter auch kennen und man muss die vermitteln. Das würde hier schlicht und einfach viel zu lange dauern. Da müsste ich mir dann so viel Zeit nehmen, das hat auch keiner Lust, sich anzuhören. Nehme ich mal an. Von daher möchte ich aber heute dennoch über Einzelaktien sprechen, die, wie gesagt, im Fahrwasser dieser Entwicklung mitschwimmen werden. Das ist fast ein bisschen zu wenig. Die Rede ist von Rohstoffwerten. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, nicht, bitte nicht, das Thema Superzyklus-Rohstoffe, bin ich noch gerade aus meinen Rohstoffaktien ausgestiegen, die laufen doch irgendwie nicht. Ja, das ist das Problem mit solchen Zyklen. Sie sind so lang, dass man da teilweise Jahre aushalten muss, in denen sich wenig tut oder vielleicht sogar diese Aktien verlieren. Warum spreche ich jetzt von einer einmaligen Gelegenheit? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wie immer bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie der Titel dieser Podcast-Folge ausfällt. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich hier über eine einmalige Gelegenheit spreche. Achtung! Risikohinweis. Ich wähle solche Titel, weil ich mir da erhoffe, dass dann diese Podcast-Folgen besonders häufig angeklickt werden. Verrate ich hier ein Betriebsgeheimnis. Ich könnte es natürlich auch nennen. Es ist nämlich in Wahrheit keine einmalige Gelegenheit, sondern vielleicht gab es in den letzten, lass mich mal gucken, seit der Jahrtausendwende. Ich müsste eigentlich sagen, korrekterweise müsste der Titel lauten, heute spreche ich über eine Gelegenheit, die es so in den letzten 24 Jahren eigentlich nur 4-mal gab oder 5-mal. Das klingt aber nicht ganz so cool und auch nicht ganz so spektakulär, ist aber doch auch nicht ganz so wichtig. Ich spreche darüber, dass diese Rohstoffaktien in den letzten Monaten von ihren Hochs zwar bedächtig und gemächlich, aber doch ein gutes Stück zurückgesetzt haben. Ich nenne euch gleich 2 beispielhaft, in die ich, so viel sei jetzt schon mal gesagt, auch investiert bin. Und diese Unternehmen könnten in naher Zukunft auch noch ein bisschen günstiger werden. Das liegt daran, wer Lust hat, schaut mal auf dem YouTube-Kanal Erichsen Geld und Gold vorbei. Da habe ich in der vorletzten Woche, glaube ich, über China was gemacht und eventuell werde ich auch noch mal nachlegen. Einfach deshalb, weil vieles für eine Rezession in China spricht. Ich glaube, warte, lass mich mal gucken. Nee, das muss doch am Mittwoch gewesen sein, am vergangenen Mittwoch. Das interessiert ja auch keinen, weil China interessiert auch momentan keinen. Aber genau, das Video ist schon draußen. Das heißt, diese Entwicklung erwartet... Eriksen, du bist aber auch ein Profi. Also letzten Mittwoch gab es das Video, diese Entwicklung erwartet niemand. Der entscheidende Gradmesser, sowohl in den USA als auch in China, ist die Liquidität. Und wenn die Liquidität sinkt, bedeutet das auch eine Schwächephase für die Volkswirtschaft. Hier gemessen durch das GDP, also das Gross Domestic Product. Wisst ihr, warum ich das so genannt habe? Auch wieder in aller Offenheit. Meine Güte, es fliegt mir bestimmt alles um die Ohren. Wenn ich da China-Rezession dran schreibe, dieses wichtige Video, das schaut sich dann kaum jemand an, weil er sagt, chinesische Aktien habe ich doch sowieso nicht im Portfolio. Was interessiert mich denn China, wenn da mal ein Sack Reis umfällt? Ja, wenn da mal ein Sack Reis umfällt, dann mag es nicht so entscheidend sein. Aber wenn eine Rezession in China stattfindet, dann ist das eine Rezession und zwar im Land, welches man als die Werkbank der Welt mal bezeichnet hat. Ist zwar nur noch ungefähr 20% des Bruttoinlandsprodukts, also wenn man es global betrachten würde, aber das reicht immer noch, um den Rohstoffsektor unter Druck zu setzen. Und genau das ist passiert. Wer sich heute fragt, warum war denn hier das Ende des Superzyklus, das scheinbare Ende, irgendwo im Sommer 2021 erreicht? Warum steigen seitdem diese Rohstoffaktien nicht mehr? Die Antwort lautet, weil China, ob nun als Reaktion auf eine eher zweifelhafte Covid-Politik, darf ich das so abkürzen, oder aus anderen Gründen, die Schwäche des Immobiliensektors spielt sicherlich auch mit rein, und dass China sich ja dagegen entschieden hat, den Markt mit Geld zu fluten, weil sie sagen, meine Güte, wir haben ja 3,5% Inflation. Und wir haben eigentlich soweit alles im Griff. Also, warum sollten wir jetzt den Markt mit Geld fluten? Habe ich auch schon an anderer Stelle besprochen. Ist natürlich auch was anderes, wenn du nicht wiedergewählt werden musst. So, Punkt aus, Feierabend. Die Wirtschaft in China ist schwach gelaufen. Das führte zu einer schwächeren Rohstoffnachfrage und dementsprechend sind die Rohstoffpreise zurückgekommen und dementsprechend die Kurse vieler Rohstoffproduzenten. Das, was ich hier beschrieben habe am Dienstag, dieser Megatrend, der braucht aber natürlich nicht nur diejenigen, die die Kabel bauen, diejenigen, die die Kabel in die Erde reinlegen, sondern braucht natürlich auch diejenigen, die die Rohstoffe für diese Kabellieferanten und weiter. All das, was wir täglich hier verwenden, das braucht ja nun mal Rohstoffe. Und selbst die, ja, wenn wir die Plastikbranche, was für ein Unfachwort, Rohstoffe, alles Rohstoffe, Rohstoffe in Kombination mit Energie. Und deswegen sind Rohstoffaktien für mich unter anderem interessant. Sie sind nicht interessant und das ist auch vielleicht der Grund dafür, dass sie der ein oder andere sie schon aus dem Depot geschmissen hat, für eine Rallye-Ansage, wartet mal ab, in 18 Monaten haben die alle neue Allzeithochs erreicht. Es ist für mich deshalb interessant, weil diese Rohstoffaktien mir diese Haltefrist, diese Geduld, die ich brauche, bis zur nächsten Kursrallye versüßen mit sehr anständigen Dividenden. Denn auch wenn gerade jetzt zuletzt einige Rohstoffpreise doch sehr deutlich unter Druck geraten sind, sagen wir mal so, ja. Kupfer auch. Ja, Kupfer. Ja, Kupfer wird doch Mangelware sein. Und das sind alles langfristige Trends. Rohstoffe sind an der Börse mit einer Erwartungshaltung von 3 bis 6 Monaten gepreist. Und es gibt eine meines Erachtens nachvollziehbare Erwartungshaltung, dass China entweder sich in einer Rezession befindet oder in eine, ich denke, kurze und wenig schmerzhafte, aber dennoch per Definition erreichte Rezession rutscht. Und das wiederum könnte dafür sorgen, dass die Rohstoffaktien, ich habe meine, ja, auch das habe ich mit den, habe ich hier zum Teil besprochen, mit den Lesern der Renditespezialisten sowieso, dass ich zum Beispiel meine Kupferaktien verkauft habe. Ich habe zumindest weitestgehend, weil ich mir vorstellen könnte, dass auch der Kupferpreis nochmal unter Druck gerät. Nochmal, wenn man sich jetzt sagt, ja, wir brauchen das für die Leitungen, wir brauchen das für den Ausbau der Elektroautoindustrie. Richtig, Trends, die 3, 5, 7, 10 Jahre dauern, sind aber keine, die dann verhindern, dass die Preise sich auf Sicht von 3 bis 6 Monaten mal Richtung Süden entwickeln. So langfristig denkt die Börse nicht. Und das ist nicht etwa ein Nachteil, sondern ein Vorteil. Denn wir dürfen ja auf so eine Haltedauer denken. Wenn jemand heute sagt, ich möchte meine Kupferaktie, meine Freeport-Aktie, mir ist die Schwankung egal. Ich möchte hier eine ganz ordentliche Rendite haben auf Sicht der nächsten, wollen wir mal 5 Jahre nehmen? Da würde ich sagen, ja, kannst du behalten. Die wird vielleicht, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, ist ja auch gar keine Anlageberatung, das ist ja wohl vollkommen klar. Vielleicht wird sie nochmal 10% schwächer, vielleicht auch 15%, vielleicht auch 20%, aber ich glaube, dass sie in 5 Jahren höher stehen wird, deutlich höher, und zwar in einem Maß über dem aktuellen Kurs, dass man auch sagen kann, es wäre besser gewesen, sein Geld dort zu investieren, mit dem gewissen Risikobewusstsein, als zum Beispiel im MSCI World. Sonst macht es ja keinen Sinn. Damit muss man sich ja immer messen lassen, entweder mit einem Tagesgeldkonto oder Tagesgeld-ETF. Bringt ja momentan ganz knapp immer noch mehr als Festanlagen. Ja, aber diese invertierte Zinskurve, das löst sich so langsam auf. Oder auch mit der Anlage im MSCI World. Auch da haben wir ja nicht garantiert, dass es nur in den nächsten 5 Jahren im Schnitt 7% gibt. Aber das muss natürlich in diesem spekulativen Setup drin sein. Das muss mehr bringen. Sonst hat die Spekulation ja erstmal keinen Sinn. Wenn ich bei einer Spekulation 7% jährlich erwarte, bei mir ist quasi das Minimum, es geht nur um die Erwartungshaltung, das wird nicht immer getroffen, ist ein Minimum von 12 bis 15%. Ich möchte also in etwa das Doppelte bei einer spekulativen Anlage. Das ist meine Anforderung. Ansonsten kann ich es auch bleiben lassen. So, das glaube ich, wird man mit Kupferaktien, aber tatsächlich auch mit Rohstoffaktien erzielen können. Auch Freeport zahlt ja eine Dividende. Bei den Rohstoffwerten, über die ich heute kurz spreche, oder ich nenne sie nur kurz, in die ich investiert bin, neben anderen, das ist die BHP Group und das ist die Rio Tinto. Risikodisclaimer, der Kauf einer Einzelaktie ist immer riskanter als der Kauf eines ETFs. Und grundsätzlich mal ist die Börse ein riskanter Ort. Nur weil in der Vergangenheit eine ganz ordentliche Rendite zustande gekommen ist, muss das nicht in Zukunft so sein. Vollkommen klar, dass wir hier ein Risiko haben. Deswegen ist das auch keine Empfehlung, diese Aktien zu kaufen. Das gilt für alle Aktien, die ich hier nenne. Aber ich möchte es euch einfach sagen, wo ich investiert bin. Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Und jetzt habe ich ja von einer einmaligen Gelegenheit oder von der viertbesten Gelegenheit der letzten 24 Jahre gesprochen. Das hängt jetzt weniger mit dem Kurs zusammen, sondern mit einer Kombination aus Kursentwicklung und Dividendenrendite. Und wenn ich sagen wollte, ja, wann war denn tatsächlich die beste Gelegenheit? Also wenn wir auf die letzten 10 Jahre schauen, dann eindeutig das Jahr 2016. Das nenne ich auch deshalb jetzt, weil klar wird, die Rohstoff-Superzyklus, Dividenden-Superzyklus fällt mir gerade ein. Oh, was, das muss ich mir mitschreiben. Dividenden-Superzyklus macht gar keinen Sinn, aber das klingt ja, Dividenden-Superzyklus, ist das ein starker Videotitel? Der Dividenden-Superzyklus. Perfekt. So, der Dividenden-Superzyklus ist es nicht, sondern der Rohstoff-Superzyklus hat meines Erachtens im Jahr 2016 begonnen, wenn wir uns die Kurse anschauen, wenn wir uns die Fundamentaldaten schauen, in den etwa 18 Monate später, 2018. Und er wird auch noch weitergehen, mindestens 2 bis 3 Jahre übergeordnet. Können natürlich auch Rohstoffaktien sich positiv entwickeln in dem Moment, wo der Gesamtmarkt mal nicht so gut läuft. Die Korrelation ist nicht besonders ausgeprägt. So, wir haben zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2016 haben wir Dividendenrenditen erhalten, knapp über 6% in Crash-Szenarien, die lasse ich jetzt aber außen vor, in Crash-Szenarien mal mehr, zum Beispiel die Finanzkrise, das war geradezu grotesk. Im Jahr 2009 konnte man Rio Tinto und auch BHP Group, habe ich beide schon genannt, das sind die beiden, über die ich heute reden möchte. Glencore, aus anderen Gründen, das geht zu weit, habe ich keine Positionen mehr. Falls das mal Glencore ist ja auch Rohstoffhändler und es gab da so ein paar Aktionen, die ich, ist mir zu spekulativ, wenn man so will. Auch wenn die Firma vermeintlich günstig aussieht, aber doch, Punkt. Glencore habe ich nicht im Depot. BHP und Rio Tinto habe ich. 2008 konnte man mal eine Rio Tinto mit einer Dividendenrendite von fast 16% kaufen. Wie gesagt, im Crash liegen die größten Chancen, weil alle Sektoren unter Druck geraten. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei einer Rio Tinto, wenn wir die Erwartungshaltung nehmen, 2026/27, also die Schätzungen, liegt die Dividendenrendite, let me see, bei ungefähr 4,2%. Bei BHP liegt sie bei, dürfte in etwa das gleiche sein. Wir sind aktuell bei knapp über 5%. Und Schätzung nächstes Jahr in etwa das gleiche. Schätzung, muss man sowieso sagen, habe ich, glaube ich, hier auch schon mal besprochen. Es ist natürlich, Nvidia hat gerade Quartalszahlen gemeldet letzte Woche. Da ist es nicht hochspannend zu sagen, wie ist denn die Umsatz- und Ergebnisschätzung für das Jahr 2026 bei 2027. Ich möchte kein Rohstoffanalyst sein. Das ist ungefähr so wie das Wetter auf Sicht von 2 Jahren vorherzusagen. Man kann grobe Tendenzen kann man wohl mit auf den Weg geben. Das heißt, wenn ich heute sage, im Jahr 2025 wird es im Sommer wohl wärmer als im Winter, dann habe ich damit grundsätzlich recht. Ansonsten sind aber natürlich die Einflussfaktoren so vielfältig, dass es schwierig zu sagen ist, wie das Wetter im Juli 2025 sein wird oder in der ersten Juliwoche. Und so ähnlich ist es auch bei Rohstoffanalysten. Deswegen findet man in den Schätzungen hinsichtlich der Umsatz- und Gewinnentwicklung von Rohstoffunternehmen Daten, die sehr, sehr angelehnt sind an das, was man aktuell sieht. Insbesondere, wenn man es auf großen Plattformen sich anschaut, also zum Beispiel Market Screener, ja, dann sind da die Schätzungen ja von vielen Analysten zusammengefasst. Der einzelne Analyst mag bestimmte Szenarien im Kopf haben, aber in der Summe nehmen die im Prinzip die Daten von heute, machen vielleicht ein kleines bisschen die 2%, die die Weltwirtschaft wachsen sollte, packen sie da drauf. Damit kann man nicht allzu viel anfangen. Sollte sich der Trend, den ich am Dienstag besprochen habe, so entwickeln, wie von mir erwartet, dann dürfte die Rohstoffnachfrage aber in den nächsten Jahren stärker steigen als von vielen angenommen. Und jetzt kommen wir zur Gelegenheit, die ich im Titel angeteasert habe. Jetzt nehmen wir mal an, das, was ich und nicht nur ich, sondern auch viele andere formuliert habe, nämlich, dass eine Rezession in China eingepreist werden muss. Und das wird. Und wir sprechen hier von Wochen, vielleicht wenigen Monaten, nicht von Jahren, keine Sorge. Das dürfte dazu führen, dass die Rohstoffpreise kurzfristig nochmal unter Druck geraten. Zum Teil sehen wir das auch im Kupferbereich schon, in einigen anderen kleineren Märkten sehen wir es noch deutlicher. Und das wiederum könnte natürlich dazu führen, ich werde deshalb meine langfristigen Positionen garantiert nicht verkaufen, sondern höchstens nochmal zukaufen. Das könnte natürlich auch dazu führen, dass diese Schwergewichte auch nochmal 10-15% unter Druck geraten. Und dann bekommen wir eine Dividendenrendite, die an die 5% ranreicht, beziehungsweise in einem Fall auch deutlich darüber ist. Ja, ist ja klar, wenn die Dividendenschätzung sich nicht ändert, der Kurs aber sinkt, dann steigt zwangsläufig die Dividendenrendite. Und das wäre meines Erachtens eine sehr schöne Kaufgelegenheit. Grundsätzlich mal sollte man meines Erachtens bei Trends, die über viele Jahre laufen, nicht allzu viel Wert legen auf Timing. Das heißt, eine initiale Position vielleicht kaufen und dann über einen Zeitraum hinweg, den man vorher definiert, einen schönen Durchschnittskurs finden, sich nicht so viele Gedanken darüber machen, ob es nochmal 5% fällt oder steigt. So volatil sind diese Aktien ja jetzt auch nicht. Aber das wäre durchaus attraktiv. Und wie schon beim letzten Mal, das allein mag den einen oder anderen skeptisch stimmen. Aber ich sage es dennoch, mir fällt nicht so richtig ein, wie in den nächsten, bis zum Zeitraum 2030, wie übergeordnet die Rohstoffnachfrage deutlich sinken sollte. Wenn ich mir schaue, wie sich viele Emerging Markets entwickeln, mir fällt das nicht ein. Nee. Und wir haben nun mal auch nur vermutlich eine begrenzte Menge an Rohstoffen. Und das bedeutet, so viele neue Kupferminen oder so viele neue Produktionsstätten, die werden sich nicht finden. Mal ganz davon abgesehen, dass es auf diesem Zinsniveau ist auch wahnsinnig teuer, solche Produktionsstätten dann erstmal zu erschließen, die Anlagen da zu installieren und, und. Ja, auch hier muss man, wie bei Goldaktien, kritisch feststellen, dafür ist aber auch die Kostenseite eine, die immer weiter ansteigt. Wir haben aus gutem Grund mehr arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen. Das macht die Arbeit in vielen Ländern, auch in Regionen, wo das vielleicht vor ein paar Jahren noch eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Das macht die Arbeit teurer. Gut so, müssen wir sagen. Wenn wir diese Produkte einkaufen, dann wollen wir natürlich, dass die auch unter ordentlichen Bedingungen gefördert werden. Die Energie ist eine andere. Der Ausbau der Anlagen kostet natürlich auch diese Unternehmen was. Deswegen sind das auch keine Freilose auf den Erfolg, weil die Inflation sich natürlich in den Rohstoffen widerspiegelt. Das heißt, die Rohstoffe werden im Preis steigen, aber das gilt logischerweise auch für den wahren Einsatz dieser großen Unternehmen. Nichtsdestotrotz, meine Erwartungshaltung ist, dass man mit Rohstoffaktien bis zum Jahr 2030 eine zweistellige Rendite im Durchschnitt erzielen kann. Wenn man die Dividende, die gehört ganz klar dazu, wenn man die gedanklich mit einrechnet. Und ich sage auch, wenn es mal eine sehr steile Rallye geben sollte, wir konsolidieren jetzt seit fast 3 Jahren, dann kann man natürlich auch mal überlegen, ob man auch mal einen Kursgewinn von 50% oder 80% mitnimmt. Und das sei am Schluss noch erwähnt, bei all denjenigen, die sagen, dieser Rohstoff-Superzyklus ist vorbei. Wir waren bei einer Rio Tinto, ich spreche jetzt mal von britischen Pence, weil ich mir sie an der Originalbörse anschaue, also sind in London gelistet. Das Heimatlisting ist in, aus Rio Tinto ist Australien, Entschuldigung. Aber ich habe dir den Kurs in britischen Pence. Wir waren 2016 bei 1567 und wir sind jetzt im Jahr 2024 immer noch 3-mal so hoch. Man muss immer schauen, wo kommen diese Werte her. Das mag sich für jemanden, der vor 2 Jahren gekauft hat, vielleicht auch 20% höher, so anfühlen, als seien wir hier in einem Rohstoffcrash. Aber übergeordnet sind wir das nicht. Ja, die Kurse standen deutlich tiefer. Im Jahr 2009 waren wir bei 842 Pence. Jetzt sind wir bei 4761 Pence. Der Aufwärtstrend ist schon intakt. Und zu diesen Aufwärtstendenzen gab es auch noch praktisch durchgehend mit 2 Ausnahmen in den letzten 2008, 2024. Das sind 16 Jahre. Sehr gut. Also es gab 2 Fälle. In denen die Dividende ausgesetzt wurde, nachvollziehbar ausgesetzt wurde. Das werden nie Dividendenaristokraten werden. Du kannst ja nicht beim schwankenden Rohstoffsektor sagen, wir erhöhen einfach immer weiter unsere Dividende. Das würde zu einem bedenklichen Fremdkapitalanteil in der Bilanz führen. Das sollte nicht passieren. Aber sie sind relativ verlässliche Dividendenzahler, schütten ziemlich viel aus und von daher eine attraktive Depotbeimischung. Achtung, keine Anlageberatung. Das war's für heute. Jetzt nimm dir bitte die Zeit. Meine Güte, wie ich das hier wieder raushaue. Jetzt nimm dir bitte die Zeit und abonniere diesen Podcast. Warum? Weil du mich damit in meiner Arbeit unterstützt. Ich würde mich aber, selbst wenn du das nicht tust, doch mal ein bisschen weniger würde ich mich schon freuen. Aber ich würde mich immer noch freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal dann wieder hören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.